Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink, zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt-Marie.
Ja, heute haben wir wieder eine Folge, die ein bisschen anders abläuft als regulär, denn ich habe gerade keine Möglichkeit, aktuelle Podcasts aufzunehmen und Hot Pink ist ja eigentlich zeitaktuell und da wir das nicht schaffen, aber auch keine Pause für euch wollten, haben wir uns überlegt, dass wir vorproduzieren und haben uns Themen ausgesucht, die spannend sind und zwei Themen, die wir uns ausgesucht haben, sind so ein bisschen Hollywood und Crime, Hollywood und ja, Skandale und so. Und am Ende sind wir dann tatsächlich bei einem Kriminalfall hängen geblieben. Und du bist Gewehrmann für diesen Kriminalfall in dieser Episode. Und ja, lieber Nils, worum geht's genau in dieser Folge?
Es geht um einen Mord, schon wie beim letzten Mal, als wir das gemacht haben. Und dieses Mal ist das tatsächlich ein Mord tief in Hollywood, also in West Hollywood, um genau zu sein. Und zwar 1981, der Mord an Dorothy Stratton, die man vielleicht noch nie gehört hat. Sie war Schauspielerin und hatte aber noch keine besonders große Karriere hinter sich gebracht. Es gibt nicht besonders viele Filme mit ihr, weil sie ursprünglich aus einer, also weil sie quasi gerade ihre Schauspielkarriere erst angefangen hatte.
Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, wenn man Dorothy Stratton vielleicht googelt oder so, oder wenn man auch das Gesicht dann sieht, dann kennt man sie eher als klassisches Playboy-Bunny. Denn das war eigentlich die Karriere, in der sie schon etabliert war. Und von dort aus hat sie dann den Sprung eben in kleinere Filme gemacht. Und das war der Punkt, an dem sie dann ermordet wurde. Also sie hatte schon ein, zwei kleinere Rollen, die vielversprechend aussahen. Aber eigentlich kannte man sie als das Playboy-Bunny. Ja? Also sprich, Nacktfotos, ja.
Genau. Sie war Playmate des Jahres 1980 zum Beispiel.
Ja, und das muss wohl auch, also die Zeitschrift hat sich wohl verkauft wie geschnitten Brot. Also man hört immer wieder, das war Wahnsinn. Also da wurde das große neue Gesicht und so weiter, wurde viel erwartet auch, selbst für einen Playboy-Bunny. Mhm. Also selbst unter den Playboy-Bunnies war sie sozusagen jemand, der sehr, sehr erfolgreich war und auch überraschend aus dem Nichts quasi. Und ich wusste mit dem Namen auch nichts anzufangen. Und als ich dann aber gegoogelt habe und geguckt habe, wer das denn eigentlich ist, da dachte ich noch, das Gesicht kommt mir bekannt vor. Und tatsächlich gibt es eine Aufnahme von ihr. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar die ist, die dann öfter gezeigt wird, wenn es um so True-Crime-Sachen und so geht. Da gibt es eine Aufnahme von ihr, da hat sie so zwei Zöpfe. Da ist sie auch so oft besonders jung gemacht, dann hält sie den Kopf so leicht schief und guckt so in die Kamera. Und dieses Bild, das kannte ich. Da wirkt sie aber auch lustigerweise, wenn man das mit den anderen Bildern vergleicht, die es von ihr so gibt, dieses Bild mit den zwei Zöpfen, da wirkt sie auch so ein bisschen, als hätte sie ein bisschen runderes Gesicht, als sie eigentlich hat. Liegt wahrscheinlich auch daran, wie dann die Frisur und so weiter da drapiert ist und so. Und wenn man sie dann ganz normal mit offenen blonden Haaren sieht, dann wirkt sie total anders, als wären es zwei verschiedene Personen. Total krass. Und deswegen habe ich sie zum Beispiel auf den anderen Bildern auch gar nicht erst erkannt. Ja, also aber da wusste ich, okay, gut, dann habe ich schon mal von gehört.
Okay, ich kannte sie vorher tatsächlich nicht, aber ich fand diesen ganzen Fall extrem spannend, weil das auch so ein bisschen nur über ihr sehr kurzes Leben dann ja hinausgeht und tatsächlich der Tod dann danach auch noch medial verarbeitet wurde.
Ja gut, es war halt natürlich ein klassischer Skandal in Hollywood beziehungsweise in LA ja in erster Linie, das ist so ein bisschen ja auch gleich, wie sagt man, gleichbedeutend so ein bisschen. Also Hollywood ist natürlich jetzt nur die Film- und Fernsehindustrie und so weiter. Aber ich meine, klar, der Playboy, das Playboy-Haus von Hugh Hefner, die Bunnies und so weiter, die waren ein fixer Bestandteil von Hollywood auch. Die waren auf jeder Party und so weiter und überall eingeladen und haben eben auch Talkshows gemacht und Radio und wie auch jetzt eben Dorothy Stratton kleinere Filmrollen.
Genau. Also das war tatsächlich das erklärte Ziel von Hugh Hefner, da irgendwie reinzukommen in Hollywood. Und da sollte tatsächlich Dorothy Stratton das Vehikel für sein. Tatsächlich gibt's so drei Männer, die so um sie rum sind und die alle irgendwie in Dorothy das Instrument gesehen haben, um ihre Träume zu erfüllen. Und ja, letzten Endes.
Eins erklärenderweise muss man noch sagen, Hugh Hefner oder die Playboy-Menschen und Playboy-Bunnies und so weiter, das war auch ein bisschen alles insofern schwierig, weil es gibt ja schon noch eine Hierarchie in Hollywood. Und die Playboy, diese ganze Playboy-Szene und Hugh Hefner und alle, die damit drinhängen, wurden ja immer so ein bisschen von der Seite aus, zumindest offiziell, als also von der Seite angeguckt und man hat die Nase gerümpft, ja. Mhm, also von wegen, genau. Oh, sexy Fotos und irgendwie nur nackt fotografieren, da steckt keine Leistung drin und das ist doch alles irgendwie nur so. Also Schmutz und dann hat man auch die moralische Keule angesetzt und so weiter. Aber in Wirklichkeit waren die natürlich überall in Hollywood vertreten. Wenn irgendwer irgendwo eine große Party hatte, da waren die Playboy Bunnies nicht weit, ja. Und man hat auch Dankeschön gesagt und die Tür aufgemacht, weil ich meine, sexy Frauen, hallo, ja. Und genau. Hugh Hefner hatte immer das Bedürfnis, hatte ich zumindest das Gefühl, nach dem, was ich so über ihn weiß, so diesen Schritt in die Legitimität reinzugehen und anerkannt zu werden von denjenigen, die halt in Hollywood als was, die was bedeuten, also und ihm dadurch auch eine Legitimität zu geben und Anerkennung und so weiter. Und dadurch, dass er halt aber jetzt natürlich in der Branche unterwegs war, die moralisch einfach auch, ja, verschrien war in der Öffentlichkeit, die mit Stigmata belegt war und wo aber heimlich quasi jeder irgendwie unterm Bett die Zeitung hatte, war das immer sehr, sehr schwierig. Und das spielt da, glaube ich, auch eine sehr große Rolle, mit seinem Bedürfnis, da Leute auch in die Branche reinzubringen, nach dem Motto, guckt her, das ist einer meiner Bunnies, die hier, keine Ahnung, den Oscar bekommt oder so. Weißt du, also das so, in diese Richtung halt ging das alles auch. Das spielte da, glaube ich, auch eine Rolle.
Genau, Dorothy Stratton war so ziemlich die erste eigentlich, bei der er sich tatsächlich Hoffnung machen konnte, dass die vom Playmate avancierte zur seriösen Schauspielerin. Und er erhoffte sich wirklich dann eben diese, dass diese Seriosität oder so ein bisschen auch auf ihn abstrahlt. Und ja, letzten Endes hat das dann nicht wirklich funktioniert.
Sie hat eine große Rolle gehabt, wo ich noch dachte, warum habe ich von diesem Film noch nie gehört? Dann habe ich einen Ausschnitt gesehen und weiß auch, warum ich von diesem Film noch nie gehört habe. Also ich weiß nicht, wie man sich anhand dieses Films hätte Gedanken machen können, dass es klappt mit der Schauspielkarriere. Aber sie hatte ihre große Hauptrolle in Anführungszeichen in einem Science-Fiction-Film namens Galaxina, wo sie Galaxina, die Roboterin, gespielt hat, die quasi nur da ist, um die Sexsüchte der Männer zu befriedigen. Also da war auch natürlich eine gewisse Kritik schwang da tatsächlich auch beabsichtigt mit drinne, ist natürlich aber auch hochironisch, weil Art imitates life, imitates art, weißt du, so halt. Aber ich habe halt Ausschnitte davon gesehen und es wirkte alles schon sehr hölzern. Aber ich meine, sie spielt ja auch einen Roboter, also.
Genau, der Film ist nicht besonders gut produziert, auch hatte nicht so hohe Produktionswerte. Man kann ihn komplett auf YouTube gucken und wir fügen ihn auch mit hinzu.
Ich habe es nicht über mich gebracht. Ich stick to Ausschnitten.
Ja, den habe ich auch nicht. Also ich habe tatsächlich keine von ihr gesehen, genau. Wir können aber trotzdem gern vorne anfangen. Dorothy Stratton wurde geboren als Dorothy Ruth Hoogstraten. Als
klingt
niederländisch. Ja, genau, als Tochter von niederländischen Einwohnern, die nach Kanada ausgewandert sind. Und sie wurde 1960 geboren und ihre Eltern waren nicht besonders vermögend. Sie ist ziemlich in Armut aufgewachsen und in sehr beschränkten Verhältnissen und hat eigentlich Zeit ihres Lebens in der Schule immer ganz viel gelernt und hat so Gedichte geschrieben, wurde von ihren MitschülerInnen als sehr sweet bezeichnet, also irgendwie sehr unschuldig, naiv und hat nach der Schule im Dairy Queen gearbeitet. Also
ist sie in Kanada aufgewachsen oder in den USA?
Die ist in Kanada aufgewachsen.
In Kanada, okay.
Ja, genau, die kommt aus Kanada. In Vancouver geboren worden und die haben dann in so einem kleinen Ort vor Vancouver gewohnt.
Okay.
Und genau, und dann hat sie im Dairy Queen gearbeitet und hat da Eis serviert und so. Und da.
Ja, das wäre meine Frage. Nicht jeder weiß, was Dairy Queen ist. Also, es ist so ein Milchproduktverkauf.
Genau.
Eis, Milchshakes.
Also Sundays, Milchshakes,
okay. Genau. So eine Fastfood-Kette im Grunde.
Ja, genau. Und Da hat sie kennengelernt.
Ist aber auch sehr, sehr, also Grease oder was gibt's denn hier noch so, diese, weißt du, diese 50er Jahre Diner-Filme, ja, und so.
Genau.
Schon sehr krass.
Schon sehr coded irgendwie. Hm. So Girl Next Door coded. Sie wurde dann tatsächlich in Anführungsstrichen entdeckt von Paul Snyder. Paul Snyder war ein Kleinkrimineller. Der war in der Stadt auch bekannt als der Jewish Pimp. Ist irgendwie immer in so Pelzmänteln rumgelaufen und hatte tatsächlich einen Davidstern mit Diamanten oder Strasssteinen, auf jeden Fall so sehr bling-bling-mäßig. Und war auf der einen Seite Promoter, also irgendwie auch so ein Job, der ausgestorben ist. Der hat irgendwie für Nachtclubs Leute organisiert, die da dann irgendwie nachts so Vorstellungen gemacht haben oder Acts hatten oder so. Und parallel hatte er aber auch wohl immer ein paar Frauen am Laufen, also wirklich so als Zuhälter auch gearbeitet.
Mhm. Und für alle, die jetzt nicht wissen, was Pimp bedeutet, Pimp ist halt das englische Wort für Zuhälter. Der jüdische Zuhälter quasi war sein Spitzname. Ich frage mich auch, also sagen wir mal so, unabhängig davon, dass Zuhälter zu sein ja jetzt auch nicht gerade erstrebenswert ist, sage ich mal. Wer kommt denn auf die Idee, mit dem Judenstern auf der Brust rumzurennen? Das ist ja quasi so, also gut, das ist in Kanada und USA ja natürlich nochmal, wird nicht so hart, wird nicht so, wie sagt man, so wichtig gesehen wie bei uns. Aber also quasi sich absichtlich ein glorifiziertes Stigma auf die Brust zu knallen mit
der
ganzen
Geschichte. Nee, der hatte das so als Kette.
Ja, aber er hat nur einen Davidstern gehabt oder hat er
einen
Judenstern
gehabt? Genau, ja, nee, einen Davidstern.
Ach so, okay, gut. Das ist ja dann was anderes. Okay, gut, alles klar.
Genau.
Ich hatte das jetzt missverstanden. Ich dachte so, mein Gott.
Nein, nein.
Okay. Ja, also, aber er war Promoter, aber er war eigentlich auch Zuhälter, oder?
Ja, irgendwie beides gleichzeitig.
Also sprich, er hat
Autos.
Wirklich auch Frauen für also als Prostituierte quasi vermittelt, oder?
Genau. Also zudem, also er hatte vorher schon mal einen kurzen Ausflug nach Los Angeles gemacht. Und er hatte irgendwie auch Probleme ab vor Ort. Also ich weiß nicht, ob in L.A. oder jetzt wieder in Vancouver, aber der hatte irgendwie Streit mit so einer Gang. Es gab da auch so einen Zwischenfall, wo er wegen Schulden schon mal an den Füßen im 30. Stock irgendwie über die Reling gehalten wurde oder so. Das muss ihn extrem traumatisiert haben. Und das heißt, der war eigentlich so ein bisschen getrieben von so einer existenziellen Angst, wusste nicht so genau, der musste jetzt irgendwas passieren, die Karriere konnte so eigentlich nicht weitergehen, es war alles mehr schlecht als recht. Also der war unter großem Druck und eigentlich wollte er dann irgendwie erfolgreich sein und da weg und wusste aber nicht wie.
Der war ein bisschen älter, aber nicht so viel, oder?
Der war 9 Jahre älter.
Okay.
Also sie hat Dairy Queen gearbeitet und war 17 und er war 26. Was ja schon, 9 Jahre ist nicht viel, aber ich finde, bei 17 und 26 ist das schon ein krasser Unterschied.
Ja.
Der hat sie da halt beim Dairy Queen gesehen, fand sie super attraktiv, dachte irgendwie, okay, die weiß überhaupt nicht, wie schön sie ist und hat sich dann daran gemacht. Er hat Freunden gegenüber gesagt, er bezeichnete sie als sein Meal-Ticket, also quasi als sein Ticket hier raus. Und hat sie tatsächlich dann systematisch gegroomt. Also wie man sich das so vorstellt, hat er irgendwie sie angesprochen, da hat ihr Geschenke gemacht, hat wirklich sich als Boyfriend versucht, an sie ranzumachen, hat sie ausgeführt, hat sie schick ausgeführt, was sie halt gar nicht kannte, weil sie ja wie gesagt in sehr bescheidenen Mitteln aufgewachsen ist oder Verhältnissen, hat ihr ein Kleid gekauft, ist mit ihr zu ihrem Abschlussball in der Schule gegangen zum Beispiel, was auch so ein bisschen creepy ist. Irgendwie bringst du so einen 26-Jährigen.
Naja, ich glaube, unter den Jungs und Mädels in der Schule ist es dann schon irgendwie geil. So, guck mal, die hat einen älteren Boyfriend.
Ja,
und
wahrscheinlich.
Der ist irgendwie so sophisticated und so. Und der hat, und guck dir das Kleid an und weißt du, so halt. Ich glaube, da hast du eher ein besseres Standing, aber grundsätzlich für uns außenstehend.
Genau, also im Nachhinein,
ist
oder?
Ist schon echt creepy.
Wenn man so drauf guckt, genau.
Absolut.
Ja, und letzten Endes hat das irgendwie funktioniert. Also sie hat sich dann auf ihn eingelassen. Sie war dann auch, also eigentlich ganz hin und weg davon, dass jemand ihr so viel Aufmerksamkeit schenkte. Das kannte sie von zu Hause nicht. Sie war auch ohne Vater aufgewachsen. Also der Stiefvater, der letzte Freund ihrer Mutter, hatte die Familie verlassen, als sie 3 war. Das heißt, sie hatte auch irgendwie keine männliche Aufmerksamkeit in ihrem Leben gehabt bis dahin. Und Ja, und dann sind die quasi so zusammengekommen und auch wenn andere Leute ihn als keinen besonders guten Einfluss sahen oder so, sie fühlte sich ihm dann sehr zugetan. Das führte dann dazu, dass er versuchte sie zu überreden, dass sie Fotos machen ließ von sich. Das hat er bei zwei verschiedenen Fotografen gemacht, ein deutscher Fotograf erst und dann einer, der tatsächlich auch Kontakte zum Playboy hatte. Und ja, er hat sie ja da so quasi reingequatscht und hat auch erst, weiß ich nicht, normale Fotos gemacht und dann immer vorgeschlagen, ja, vielleicht könnte man ja auch mal andere Fotos machen oder Nacktfotos und so. Mhm. Und letzten Endes war es wohl so, dass sie da eigentlich keine Lust zu hatte, aber sich da halt hat zu drängen lassen und er hat dann die Fotos genommen und hat die eingeschickt beim Playboy. Der Playboy war nämlich gerade auf der Suche. Die feierten 25-jähriges Jubiläum und da war irgendwie die große Playmate Hunt ausgerufen irgendwie, die Jagd nach dem nächsten Playmate des Jahres. Mhm. Und da hat er ihre Fotos eingeschickt und das hat tatsächlich funktioniert. Also zumal dieser zweite Fotograf, der die Fotos gemacht hat, auch immer schon, also der zum einen hat der Snyder so rausgeschickt. Also Snyder versuchte immer irgendwie alles ganz genau zu managen und bis zum Kleinsten auf allem den Daumen drauf zu haben und so. Und dieser zweite Fotograf, der hat ihm dann auch gesagt, jetzt geh mal raus und warte und ich arbeite mit Dorothy. Und der hat dann Fotos gemacht, die er selber total super fand und hat sie auch als sehr begabt geschildert und hat dann die Fotos nach Los Angeles geschickt. Und ja, da wurden die Fotos dann eben angenommen und dann wurde Dorothy Hoogstraten eingeladen, dass sie gerne Playmate werden kann in Los Angeles. Und damit hat sie es dann eben aus Vancouver rausgeschickt. Aber natürlich nicht alleine, sondern Paul Snyder ist halt mitgekommen.
Also rausgeschafft, genau. Ich hab eine Folge gesehen von Hollywood Homicide, Folge 4, Episode 1, wo das so ein bisschen zusammengefasst war jetzt auf YouTube. Und was ich da ganz spannend fand, war, es wurden natürlich auch andere Playmates interviewt, die mit ihr zu dem Zeitpunkt ja zusammen dann auch in der Playmate Menschen gelebt haben oder die sie eben kannten, weil die Playmates untereinander, die kannten sich natürlich auch. Und da fand ich ganz spannend, dass mehrere Playmates eben erzählt haben, dass sie so einen wahnsinnig großen Erfolg hatte, auch weil sie eben das klassische Girl Next Door repräsentiert hat. Das war auch das, also dieses Image vom unschuldigen Mädchen, das irgendwie, also die Unschuld, die da drin steckt, das konnte eben nicht jeder oder das hatte nicht jeder und konnte auch nicht jeder darstellen. Weil also es war so, dass ja zu dem Zeitpunkt, zu dem gesucht wurde, also als sie da die Fotos eingeschickt haben, da gab es, wie du gesagt hast, genau dieses Jubiläum, wo nochmal extra die Werbetrommel gerüttelt wurde, aber der Playboy hat ja quasi ständig gesucht und da meinten auch viele Playmates meinten, es kamen wahnsinnig viele Frauen und es waren auch oft Frauen dabei, die wunderschön waren, aber die dieses Image vom Girl Next Door einfach nicht verkörpern konnten, weil sie zu sophisticated waren, weil sie zu weltlich wirkten, wie auch immer jetzt man da weltlich interpretieren möchte. Und das fand ich ganz spannend, weil die eigentlich die entsprechenden Attribute alle mitgebracht haben. Man würde sich ja denken, ganz ehrlich, ich hätte mal auch gedacht, naja, du musst halt hübsch aussehen, ja? Also was brauchst du sonst? Aber offensichtlich ging es darum, dass du auch bestimmtes Image verkörpern solltest und das am meisten gesuchte Image war eben dieses Girl Next Door Image und deshalb Dorothy zufällig auch tatsächlich das Girl Next Door war. Die kam ja eben, ich sag mal, gut, Vancouver ist keine kleine Stadt, aber aus dem Vorort, ja? Das ist, glaube ich, auch jetzt kein Zufall. Also das hat bei ihr dann irgendwie funktioniert. Ich weiß auch gar nicht, wie man das, also was das dann ausmacht auf den Bildern. Aber offensichtlich gab es irgendwas, was sie transportieren konnte auf Bildern, was wirklich dann auch so wirkte. Ja, und das war so ein bisschen auch das Geheimrezept. Also ich weiß nicht, Männer, also ich zitiere, Männer lieben das. Ich so, okay.
Genau. Sie hatte auch zwei verschiedene Shoots, also sie war auch sehr wandelbar, soweit ich weiß. Also, und dieser erste Shoot war tatsächlich so, dass da ging es wirklich darum, so und so Girl Next Door zu erzeugen. Mhm. Und ja, wie gesagt, da muss sie irgendwie sehr begabt gewesen sein. Und sie ist dann auch relativ schnell da ins Playboy Mansion eingezogen, was ja auch irgendwie alles so ein weirdes Konstrukt ist, dass dann irgendwie alle mit Hugh Hefner in dieser großen Villa wohnen.
Also im Grunde war das You Have Nas Harem. Und das war auch übrigens vorausgesetzt. Ich habe mal eine relativ lange Doku gesehen über die Playboy-Menschen an sich. Es war gegeben, dass die alle mit Hugh Hefner geschlafen haben. Also der hat quasi Pick and Choose. Also das war...
Nicht so ganz. Also von dem, was ich gehört habe, hat er gesagt...
Also weigern konntest du dich nicht.
Also man konnte sich schon weigern, aber es hat halt niemand so richtig gemacht. Ja.
Ja, und dann war man raus. Also dann war man nicht nur raus aus der Menschen, sondern dann war dieser Teil der Karriere war einfach geknickt, weil Hugh Hefner saß halt an allen Hebeln, was zumindest diese ganzen Fotos und Playboy und Nacktfotos und so weiter anging. Also ich habe mehrfach gehört, dass es einfach Selbstverständlichkeit war, wenn Hugh Hefner dich wollte, dann hast du nicht Nein gesagt. So. Hm.
Ja, das ist in ihrer Karriere auch tatsächlich ein sehr kontroverser Punkt, weil Hugh Hefner selber sagt, dass er nie mit ihr Sex hatte und dass das auch gar nicht die Beziehung war, die die beiden zueinander hatten, sondern dass er einfach in ihr jemanden gesehen hat, der es aus dem Playboy Mansion halt auf die große Leinwand schaffen könnte und deswegen wollte er ihr helfen, weil da hing ja dann irgendwie auch seine eigene Hoffnung dran, dass er in Hollywood nicht nur die Partys ausrichtet, sondern vielleicht auch so als ernstzunehmenderer Partner angesehen wird. Und auf der anderen Seite gibt es aber, das kommt später noch, ein Buch und in dem Buch beschreibt jemand, der Dorothy gut kannte, dass sie gleich am ersten Tag irgendwie von Hugh Hefner dazu gebeten wurde, sich mit ihm in den Whirlpool zu setzen. Und wenn man mit ihm im Whirlpool saß, dann passierte wohl auch immer was. Und sie schien, also sie hat das über sich ergehen lassen, aber sie hatte da auch keine Lust zu und fand das eigentlich auch eher doof. So, das heißt, aus heutiger Sicht gab es da auf jeden Fall sexuelle Übergriffe und vielleicht könnte man sogar Vergewaltigung verargumentieren. Damals galt es einfach so nicht, weil wenn du keine Gewalt benutzt hast, dann war es keine Vergewaltigung, ne? Also Nein heißt Nein, war ja damals überhaupt kein Grundsatz oder so. Aber aus heutiger Sicht ist da auf jeden Fall extrem viel Zwang noch bei gewesen und natürlich musste man ihm da wahrscheinlich auch zu Willen sein oder sich zumindest so zeigen, damit man weiter Jobs bekommen hat. Ja, auf jeden Fall. Das Lustige ist irgendwie, dass in diesem ganzen Konstrukt Paul Snyder auch da ein- und ausgeht in diesem Playboy Mansion. Der ist halt mitgekommen und die beiden wohnen dann, glaube ich, auch, also wenn sie nicht im Mansion ist, wohnen die auch zusammen in Hollywood. Und der versucht immer, Hugh Hefner anzuquatschen und hat immer so ganz viele Ideen und versucht, den zu überzeugen, dass er irgendwas machen kann und fängt auch nebenbei andere Sachen an. Aber in dem Menschen selber nimmt ihn keiner ernst. Also zum einen, Hugh Hefner mag ihn nicht und auch die ganzen anderen Models, die da wohnen, mögen ihn nicht, finden ihn creepy, möchten eigentlich nichts mit ihm zu tun haben. Und es gibt dann irgendwann später eine Situation, wo er dann mal laut oder ausfallend wird und da wird er dann auch des Hauses verwiesen und es wird ihm gesagt, dass er quasi das Playboy-Mansion nicht mehr betreten darf. Und das heißt, dass Dorothy, die jetzt Stratton heißt, die wird für ihren Playmate-Job umbenannt, also der Name wird ein bisschen gestreamlined, Dorothy Stratton lebt dann quasi in diesem Playboy-Mansion und Paul Snyder ist dann so ein bisschen außen vor und hat dann nicht mehr so viel Einfluss, was ihn sehr ärgert und was irgendwie auch Ängste in ihm auslöst.
Und er wurde also, von vielen wurde er auch, unabhängig davon, dass sie ihn nicht mochten, wurde er auch so lächerlich gemacht. Also der ist ja dann immer noch mit seinem Fellmantel da rumgerannt, mit seinem Pelzmantel und so. Also viele haben gesagt, der lief da auch echt rum wie so ein Pimp, also wie so ein Zuhälter. Und auch wenn das in dieser Szene nicht ungewöhnlich war, dass Leute Zuhälter waren, hat man das nicht nach in die Öffentlichkeit so getragen. Also wirkte halt wie ein billiger Abklatsch von so möchte gern Gangster, ja. Und da haben dann auch viele über ihn gelacht und so. Also ich glaube, das war sogar fast noch schlimmer, als einfach nicht gemocht zu werden.
Jedenfalls finden dann in diesem Menschen so Partys statt und manchmal werden die Partys dann auch gefilmt und kommen dann so als Film raus. Da gibt's irgendwie, ich weiß jetzt immer noch nicht, ob es ein Film oder zwei Filme ist, aber so 1979, glaube ich, kommen so Filme raus. Das eine heißt Roller Disco und das andere ist irgendwie so Pyjama-Party, wo dann irgendwie Hugh Hefner und seine ganzen Playmates dann eben im Haus so große Partys machen und so. Und die Leute, die das filmen, stellen dann fest, dass Dorothy Stratton tatsächlich ganz gut auch im Bewegtbild vor der Kamera aussieht und offensichtlich auch so eine Chemie hat mit der Kamera. Also das funktioniert, während viele andere Playmates irgendwie, sobald die im Bewegtbild sind, total hölzern wirken oder einfach überhaupt nicht schauspielern können oder so, scheint sie irgendwie so eine natürliche Begabung dafür zu haben, da eben gut zu wirken vor der Kamera. Und das führt dann dazu, dass sie nach diesen beiden Filmen eben die Rolle der Galaxina angeboten bekommst, die du auch gerade schon erwähnt hast. Mhm. Wirklich so ein, das ist irgendwie so 3-4 Jahre nach Star Wars oder so, kommt der raus und es soll so ein bisschen so eine Parodie sein. Es gibt so ein paar Sachen, die sind irgendwie ganz nett von der Idee her irgendwie, aber technisch ist der halt nicht besonders gut. Es ist ein astreines B-Movie und ja, sie spielt halt den servilen weiblichen Roboter, der dann irgendwie in so einer Pause, als die alle im Kryo-Schlaf sind und 27 Jahre sie auf sich allein gestellt ist, beschließt sie dann, dass sie sich irgendwie in den Captain verliebt und versucht dem dann irgendwie eine tolle Frau zu sein, nachdem der aus dem Kryo-Schlaf wieder aufgetaut wird und so. Also schon alles auch wahnsinnig sexistisch.
Ja, und aber die, dadurch, also der devote halt so, Sexroboter genau. sozusagen.
Dadurch, dass es eine Parodie ist, ist dann halt nicht so ganz klar, ob das jetzt ernst gemeint ist oder nicht. Aber ja, 1980 kommt der raus. Und dann gibt's noch einen anderen, den dritten Mann, also nach Paul Snyder und Hugh Hefner. Und da handelt es sich um Peter Bogdanovich. Das ist zu der Zeit ein relativ berühmter Regisseur. Mhm. Der ist da vor allem berühmt geworden oder berüchtigt worden dadurch, dass er sich von seiner Frau getrennt hat und mit Sybil Shepherd zusammengekommen ist. Als
die ja doch recht berühmt war.
Genau. Die war so Model und Schauspielerin und außerdem 20 Jahre jünger als er. Und als die mal für ihn geschauspielert hat, haben die sich am Set verliebt und dann hatten sie irgendwie so eine wilde Affäre, er hat seine Frau vor die Tür gesetzt, es gab irgendwie einen Riesenskandal und die beiden waren so ein bisschen das It-Couple für eine längere Zeit und haben sich dann aber auseinandergelebt und Peter Bogdanovich lernt halt Dorothy Stratton kennen und besetzt sie in einem Film, den er mit Audrey Hepburn machen will und verliebt sich am Set in sie. Und das ist irgendwie so ein bisschen inoffiziell, aber eigentlich weiß es jeder und sie muss dafür nach New York, weil da wird der Film gedreht und dann wohnt sie erst in ihrem eigenen Hotel und dann fängt sie an, in seiner Suite zu wohnen und dann ist irgendwie klar, dass die beiden ein Verhältnis miteinander haben und dieser Peter Bogdanovich, da ist es schon wieder so, sie ist 20, er ist ja jetzt noch älter als bei Sybil Shepherd. Und ja, er verfällt ihr und weitet auch ihre Rolle immer weiter aus, gibt ihr immer mehr Text und irgendwie, obwohl der Film sich ursprünglich um Audrey Hepburn drehen sollte, wird das dann irgendwie so zu einem Vehikel für Dorothy Stratton.
Also hier muss ich jetzt fragen, also Sybil Shepherd war ja wirklich auch eine anerkannte Schauspielerin in der A-Riege in Hollywood, also das war nicht B, C, D oder E oder so.
Ja.
Und
ja, ja.
Bogdanovich ist ja eigentlich auch kein Unbekannter in der Filmbranche, also ich kannte tatsächlich auch den Namen und das heißt, er hat auch einige sehr erfolgreiche Hollywood-Filme gemacht.
Ja.
Und ich frage mich gerade, ob der Film, den er jetzt hier plant oder den er hier jetzt dreht, ob das ist ja eigentlich auch ein A-Film. Also das ist nicht, also das ist nicht so, dass ein B-Film gemacht wird, sondern das wäre genauso wie wenn jetzt, keine Ahnung, ich kenne jetzt kein aktuelles Playmate, aber wenn so ein Playmate dann einfach geholt wird und dann plötzlich in einem Film mitspielt mit Zendaya und Brad Pitt und also weißt du, so halt.
Ja, genau.
Okay, also schon krass. Das wäre dann wirklich ihr großer Durchbruch vielleicht geworden.
Großer Durchbruch geworden, mit Sicherheit, ja. Und also er macht es auch nicht nur, weil, also er hat sie schon vorher besetzt, ne? Also es ist nicht so, dass das ein Vehikel ist, weil er in sie verliebt war, sondern er hat ihr auch wirklich zugetraut, das zu schaffen. Und wie gesagt, am Anfang hatte sie ja auch noch eine kleinere Rolle. Ich meine, wer weiß, warum die dann immer größer geworden ist. Man kann auch den Film komplett auf YouTube gucken. Den Link habe ich dir auch schon gegeben. Den können wir gerne mit veröffentlichen.
Aber es war ja dann nicht ihr großer Durchbruch.
Naja, sie ist tot zu der Zeitpunkt.
Ja, okay.
Zum Zeitpunkt, wo der Film veröffentlicht wird. Aber es gibt ihn, genau. Ja. Das ist auch noch eine relativ komplizierte Geschichte dann. Also, Ja, also das heißt, sie ist dann nicht mehr zu Hause in L.A., sondern ist da in New York und ihr Mann wird dann langsam nervös oder ruft sie auch immer an und dann geht sie manchmal nicht ran oder lässt ihm ausrichten, dass sie keine Zeit hat und der hat langsam das Gefühl, dass ihm die Felle davon schwimmen, ne? Seine Frau hat jetzt quasi sich von ihm emanzipiert und ist zum Playboy gegangen und hat sich da schon abgeschottet. Aber jetzt ist sie sogar noch einen Schritt weitergegangen und vom Playboy weitergegangen Richtung Hollywood und Richtung Filmschauspielerei. Und er selber trägt eigentlich überhaupt nichts mehr bei. Er managt sie nicht mehr. Er hat keinen Einfluss mehr auf ihr Leben, was ihm halt immer super wichtig war. Und während er vorher ihr immer alles Kleine vorgeschrieben hat, was sie anzieht, wie sie aussieht, dass sie nichts trinken darf und so weiter, lebt sie jetzt einfach wochenlang in einer Hotelsuite und er weiß überhaupt nicht, was vorgeht. Mhm. Und sie kommt dann auch eben zu der Erkenntnis, dass sie sich von ihm trennen möchte und nutzt eine, ich glaube, das ist eine Hochzeit, von ihrer Mutter, also ihre Mutter heiratet wieder und dann fliegt sie dahin und dann trifft sie in Kanada auch Paul Snyder, weil sie beiden sind ja, habe ich nicht erwähnt, ne, aber die beiden sind verheiratet, sorry.
Mhm. Als sie nach das auch etwas, wo viele gesagt haben, sie haben sie dazu gedrängt, mach's sich nicht scheiden zu lassen. Genau. Also erstmal mach's nicht, genau. Ja. Und dann aber auch, lass dich scheiden und so, aber irgendwie war sie eben doch zu einem gewissen Anteil, zumindest gerade auch am Anfang und so, hörig.
Ja, das ist halt das oder Blumen, sie fühlt sich auf jeden Fall ihm verpflichtet. Also ja. Sie sagt mehrfach, ohne ihn gäbe es mich ja tatsächlich hier nicht. Er hat mich entdeckt, ich bin ihm das schuldig. Ne? Also sie ist total eingestiegen auf diese Anfangsphase, wo er sie so gegroomt hat. Und er hat ihr halt auch immer gesagt, ohne mich bist du nichts und so. Nee. Natürlich stimmt das überhaupt nicht. Also wenn sie gewollt hätte, hätte sie selber auch ihre Fotos einschicken können. Und der Rest danach, das hat sie alles selber gemacht. Ne? Also sie ist gut vor der Kamera, sie hat ihre Hollywood-Karriere besorgt und so. Letzten Endes hat er da nicht viel Anteil dran. Aber sie fühlt sich ihm gegenüber immer noch schuldig. Und dann sagt sie ihm bei dieser Hochzeit in Kanada, wo sie ihn wieder sieht, dass sie sich von ihm trennen möchte und dass sie sich scheiden lassen will und bietet ihm an, dass sie ihn ausbezahlt. Also, dass sie ihm Geld gibt, insgesamt irgendwie $7,500 oder so, was heute so 50.000 oder so wären. Mhm. Ja, und sie hofft auch, dass die Freunde bleiben können und sie möchte sich von ihm trennen. Und ja, und dann sind beide dann später im Jahr nochmal zusammen in L.A. Also da geht sie, glaube ich, zu einer Promotour für den Film und ist dann wieder in L.A. Und er
aber sind sie dann, sie sind zwar getrennt, aber sie sind immer noch verheiratet offiziell, oder?
Genau, sie sind verheiratet, aber nicht mehr zusammen, ja, sozusagen, genau. Und in L.A. möchte sie dann quasi ihm den ersten Teil dieser Abfindung bringen und nochmal mit ihm reden. Und obwohl alle ihr sagen, bitte mach das über deine Anwälte, rede nicht nochmal mit ihm und so, weil die schon, also weil es Snyder auch zunehmend schlecht geht. Also der geht irgendwie immer mehr vor die Hunde so ein bisschen. Sieht sie das nicht und sagt, nee, komm, wir führen jetzt noch ein letztes Gespräch und ich gebe ihm das Geld. Und die Sache ist, dass Paul Snyder in der Zwischenzeit einen Privatdetektiv auf sie angesetzt hat. Das ist auch so ein Life-Imitates-Art-Moment, weil der Film, in den sie mit Audrey Hepburn dreht, dieser They All Laughed oder Sie lachten alle, der handelt davon, dass zwei Partnerschaften sich gegenseitig irgendwie mit Privatdetektiven bei Seitensprüngen bespitzeln lassen. Und das ist genau das, was Paul Snyder auch mit ihr macht. Und ja, dieser Detektiv ist auf sie angesetzt und der steht vor dem Haus an dem Abend, an dem Tag, wo sie Paul Snyder besucht und ihm seine Auszahlung geben möchte. Und der sieht sie reingehen, weiß gar nicht, wo Paul Snyder ist und wartet dann. Und irgendwann abends ruft er dann in dem Haus an. Die wohnen nicht zu zweit in dem Haus, sondern das war so eine WG, weil Paul Snyder auch kein Geld mehr hatte. Und der hat sich sein Haus noch mit einem befreundeten Arzt und dessen Freundin geteilt. Und dann geht der Arzt da ans Telefon und dann fragt ihn der Privatdetektiv, wo denn Paul Snyder ist und ob er mal ans Telefon kommen könne. Und der Arzt sagt, den habe ich heute noch gar nicht gesehen. Ich glaube, der ist gar nicht hier. Und dann sagt der Privatdetektiv, doch, der ist da. Ich habe den reingehen sehen heute Morgen irgendwann. Mhm. Und dann geht der Arzt, der Mitbewohner in den Keller und macht das Zimmer auf und sieht dann eben die Leichen von Paul Snyder und von Dorothy Stratton. Und so von der Rekonstruktion her ist es halt so, dass sie ihn besuchen kommt mit dem Geld, der wahrscheinlich einfach ihn ausbezahlen möchte und nochmal mit ihm drüber reden möchte, aber er nimmt sie sofort so in Empfang, fesselt sie und tötet sie. Und danach sich selbst.
Ja, also beziehungsweise es kommt zur Auseinandersetzung, genau, es muss wohl auch einen Streit, vermeintlich Streit gegeben haben. Und aber er vergewaltigt sie vorher auch noch. Also er fesselt sie ja auf so einem, auf so einer Gerätschaft. Es wurde in der Doku, die ich gesehen habe, immer von einem Sexspiel, also von einem Sexgerät gesprochen, wo ich mich frage, was
irgendwie
ein Sexgerät
so ein
ist. Es sah ehrlich
so ein
gesagt aus.
Selbstgebastelter Bondage-Rahmen oder
so. Ja, also
sowas,
ehrlich gesagt, ich fand, das sah aus wie so eine Fitnessbank aus dem Fitnessstudio, wenn du so Hanteln stemmst, ja. Naja, auf jeden Fall, er hatte sie dann da eben dran gefesselt und hat sie dann wohl nochmal vergewaltigt und vermutlich als letzten Akt, würde ich vermuten, der Kontrolle. Also, dass er noch einmal Macht über sie ausgeübt hat, weißt du, in dem Sinne, über sie und ihren Körper. Also, so würde ich das psychologisch mit meinen 2 Cent Vorahnung, die ich ja nicht habe, weil ich mir auch kein Buch.
Unsere True Crime Küchenpsychologie.
Genau, würde ich das so einordnen. Ja, und danach hat er dann sie erschossen. Und also man hat aufgrund der forensischen Spuren, die dann am Tatort festgestellt wurden und auch an dem Körper der Leiche festgestellt, dass er danach wohl ziemlich verzweifelt, eventuell sogar auch. Also das Ganze bereut hat, aber er muss verzweifelt gewesen sein. Man hat mehrere Handabdrücke auf dem Körper von Dorothy Stratton dann noch gefunden, so als ob er quasi sich vergewissern wollte, dass sie jetzt wirklich tot ist und dass er gar nicht, so als ob er gar nicht versteht, was er da gemacht hat. Weißt du, so also so wie wenn man panisch Leute abtastet, um zu gucken, ob sie noch leben, sozusagen. Also der muss da irgendwie, dem muss das dann irgendwie verzweifelt klar gewesen sein, dass er sie jetzt umgebracht hat. Oder eine gewisse Erkenntnis oder was auch immer. Auf jeden Fall hat das dann eben am Ende dazu geführt, dass er sich dann selber umgebracht hat. Also du hast halt einen ganz klassischen, wie sagt man, Murder-Suicide. Ja.
Genau.
Ja.
Ja. Schrecklich.
Meine Güte, ey. Also es ist schon hochdramatisch alles. Und es hat natürlich auch einen gewissen Reiz, gerade auch für hinterher in der Berichterstattung. Das ging ja dann durch alle Zeitungen und auch wirklich viel und lang. Es hatte natürlich auch diesen ganz besonderen Reiz des Verbotenen, weil du halt in diesem Milieu unterwegs gewesen bist. Also, oh, ein Playboy-Bunny und weißt du, erste Erfolge und Hollywood und so sieht es hinter der sauberen Leinwand aus. Das ist, was in Wirklichkeit abgeht. Der brodelnde Underbelly sozusagen, weißt du, so irgendwie. Also, es ist ja. Und es hat unter den Bunnies wohl auch ziemlichem Aufruhr geführt. Also, die waren alle sehr, sehr schockiert. Generell habe ich mehrfach gehört, dass Leute wahnsinnig schockiert reagiert haben auf diesen Mord. Schockierter, als ich das erwartet hätte tatsächlich, nachdem die gleichen Leute im gleichen Interview erzählt haben, sie hätten dauernd gesagt, Dorothy, sie soll sich doch von ihm trennen und er sei doch gefährlich und so. Aber also man hat ihn, glaube ich, eher als lächerlich angesehen, als wirklich gefährlich. Ich glaube, keiner hat ihm zugetraut, sie am Ende umzubringen. Das war irgendwie so, ich weiß auch nicht. Aber auf jeden Fall, ja, krass. Also, und ich meine, da stecken alle Zutaten drin für einen guten Film, sag ich mal. Und das wurde ja dann tatsächlich auch hinterher in mindestens 2 Filmen verarbeitet, glaube ich.
Genau, also es gibt zum einen diesen sehr, sehr guten Pulitzer-Preis-Gewinner-Artikel von Theresa Carpenter in der Village Voice, glaube ich, den ich dir auch gegeben habe, der einmal zum einen ihr Leben nacherzählt und zum anderen aber auch so ein bisschen versucht zu beleuchten, wie ist dieses System von Penthouse, welchen Anteil haben diese ganzen Männer, die sie ja letzten Endes irgendwie auch für ihre Zwecke benutzen wollen oder so, oder inwiefern ist sie eigentlich selber mit Handlungsmacht ausgestattet gewesen in ihrem eigenen Leben. Das wird auch in den Filmen sehr unterschiedlich dargestellt. Genau, die zwei Filme, die es gibt, ist einmal so ein TV-Film mit Jamie Lee Curtis in der Hauptrolle. Death of a Centerfold heißt der. Der kommt 1981 raus.
Ich glaube, der läuft doch ab und zu mal hier noch im deutschen Fernsehen. Ah. Ich habe den auf jeden Fall schon mal gesehen, aber lange her.
Ja, und da wird Der ist irgendwie sehr exploitative, sehr, sehr ausbeuterisch, wird er jedenfalls beschrieben. Ich habe ihn nicht geguckt. Und dann gibt es von Bob Fosse einen Film von 1983, der heißt Star 80. Das Star 80 ist tatsächlich das Nummernschild, was sich Paul Snyder hat machen lassen, als sie nach L.A. gekommen sind, weil er so fest daran geglaubt hat, dass seine Frau ihn jetzt zu Star-Ruhm führt. Und der Film konzentriert sich, glaube ich, sehr auf die Darstellung von Paul Snyder und wie der langsam ja in die Binsen geht und dann am Ende halt sehr viel Gewalt und Obsession. Und der wird ganz gut da, also der wird gelobt insgesamt für die Darstellung von Wut, von dieser männlichen Wut und davon quasi, wie dieser Mann halt so ausrastet. Andererseits gibt er ihr auch nicht so viel Handlungsmacht in dem Film. Also sie ist da auch sehr als Opfer inszeniert.
Ich frage mich manchmal wirklich, wo Bob Fosse noch überall seine Finger im Spiel hatte. Und das ist ja kein Musical oder Tanzfilm oder so, oder? Das ist ein ganz regulärer Film, oder?
Nee, das ist ein ganz regulärer Film, genau. Den er damals gemacht, also den er gemacht hat. Dann gibt es noch weitere Verarbeitungen. Zum einen ist Peter Bogdanovich total entsetzt über diesen Mord an seiner Geliebten und schreibt dann erstmal ein Buch darüber, das heißt Death of a Unicorn, also der Tod des Einhorns, wo er sie halt als diese naive Unschuld vom Lande beschreibt, die eben in diesen in diesem System zermahlen wird oder.
Also sie ist quasi das Einhorn.
Genau, sie ist das Einhorn. Da beschreibt er unter anderem, was ich vorhin auch schon gesagt habe, eben diese Szene von der Ankunft im Playboy-Mansion und wie sie am ersten Abend bereits irgendwie mit Hugh Hefner Sex im Whirlpool hat. Und beschreibt das als Vergewaltigung. Und das findet wiederum Hugh Hefner ganz schlimm und strengt dann einen großen Gerichtsprozess dagegen an, wegen Verleumdung. Und das heißt, die beiden kriegen sich dann erstmal für mehrere Jahre in die Haare und zum Schluss muss diese Szene dann tatsächlich auch aus dem Buch gestrichen werden. Andersherum sagt Hugh Hefner, dass diese Anschuldigung dazu führt, dass er einen Schlaganfall hatte. Also er hatte dann einen Schlaganfall und führt das wiederum darauf zurück, dass ihn Bogdanovich so bedrängt hätte oder so getroffen hätte mit dieser Anschuldigung.
Ja, Bogdanovich war ja eben auch eine anerkannte Stimme in Hollywood. Das ist so ein bisschen als wenn, also mir fallen immer keine guten Regisseure, also keine vergleichbaren Regisseure ein, aber es ist so ein bisschen, keine Ahnung, als wenn James Cameron oder Steven Spielberg oder so, wenn die halt behaupten
oder Scorsese
würden.
Scorsese oder
ja,
so.
Ja, genau, wenn die behaupten würden, also keine Ahnung, Hugh Hefner oder wer auch immer dann jetzt. Genau, also so muss man das sehen, weil man denkt dann immer, ja gut, da ist so ein Regisseur, der behauptet das halt, was regt er sich so auf? Aber da ist natürlich auch ein Standing da und genau diejenigen, von denen er die Anerkennung möchte, greifen ihn halt jetzt an. Also ja, interessant, ach ja, guck an, das war mir gar nicht klar, dass da dann so noch so einen ganzen Rattenschwanz das Ganze hinter sich hergezogen hat.
Ja, es geht sogar noch weiter. Ein Problem war natürlich, dass dieser Film jetzt so gut wie fertig war. Aber da hing halt dieser Mord dran, also dieser They All Laughed, wo sie die Hauptrolle
gespielt hat. Und ich meine, man darf nicht vergessen, Audrey Hepburn. Das ist ein Riesenname. Ja.
Genau. Und das heißt, er hat jetzt eigentlich kein Studio gefunden, was den dann veröffentlichen wollte. Also komischerweise, ne? Heute würde man ja vielleicht sagen, wieso, da wird die Publicity
gerade auch deshalb,
gleich mitgeliefert.
Also ich meine, das ist quasi eigene Promotion,
Aber irgendwie war das den Leuten dann zu heikel oder zu delikat oder so.
Aber vielleicht auch, weil eben diese ganze Playboy-Branche damit dran hing.
Vielleicht, ja, genau. Und das hat dann dazu geführt, dass Bogdanovich sein eigenes Privatvermögen eingesetzt hat, um die Post-Production zu Ende zu machen und dieses Marketing zu machen, den Film zu vertreiben, rauszubringen, einen Soundtrack rauszubringen und so. Der hat Jahre damit zugebracht, diesen Film als Vermächtnis und als Nachruf auf Dorothy Stratton rauszubringen und verfügbar zu machen und hat dabei 5 Millionen Euro, Dollar seines Vermögens verbraucht.
Was
und
für
war
heute
am Ende
wahrscheinlich
pleite.
Für heute vergleichbar.
Das war alles.
Wollte grad sagen,
das war alles, was er hatte.
Ja, also was weiß ich, das sind wahrscheinlich 50 Millionen oder so im Vergleich. Ja, krass.
Ja.
Aber dass ihm das, aber dann, also offensichtlich lag ihm ja wohl mehr an dieser Beziehung, als mir das,
ja, auf jeden
als das
Fall.
Klar
also, das
ist.
Das kann
weil,
man schon sagen, genau.
Weil, wenn
das war
er
nicht
das
nur
als,
so eine Affäre.
Genau, wenn er das so als seine Legacy sieht, als sein Vermächtnis für die Welt sozusagen, sie auch, also sie ja auch gleichzeitig dann damit reinzuwaschen irgendwie und ihr diesen Erfolg zu geben, den sie nicht haben konnte, als sie am Leben war, dann doch wenigstens im Tode. Also krass, das muss irgendwie ja Wahnsinn. Aber wie
möchtest
viel,
du noch einen weiteren Baustein
wie viel Obsession
hören?
Da auch drin steckt, also auch
genau.
Krankhafte Obsession.
Ich gebe dir die nächste Stufe Obsession.
Oh
ja.
Gott, ja.
Als Dorothy ermordet wurde und 20 war, hatte sie eine junge Schwester namens Louise, die war 12 zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und Bogdanovich hat tatsächlich nach dem Mord an Dorothy Stratton Kontakt zu der ganzen Familie aufgenommen, hat die auch finanziell unterstützt bei allem, was danach kam und hat sich um die Familie gekümmert und hat dann, als Louise 20 war, Louise geheiratet.
Ich wollte gerade sagen, ich ahne Schlimmes. Oh mein Gott.
Dorothy.
Wenigstens war sie 20, aber es ist natürlich...
Ja.
Uff, ist schon,
also es gibt Gerüchte, dass
es hat ehrlich gesagt so Twilight, also...
ja, es ist also Züge. Hier wird es wirklich creepy an dem Punkt. Und es gibt sogar Gerüchte, dass er Louise Schönheitsoperationen finanziert hat, damit sie mehr aussieht wie ihre Schwester. Aber das ist nur Gerücht, aber... Das passt irgendwie auch noch sein.
Also ich meine, das ist natürlich echt super creepy. Aber von außen ist das natürlich dann auch, also von innen ist es wahrscheinlich eher die Story von einem Familienfreund, der dann eben über, also der durch die älteste Tochter mit der Familie bekannt wurde, der sich nach ihrem Tod dann mit der Familie noch enger angefreundet hat. Und ich meine, da liegen ja dann noch 8 Jahre dazwischen, ja. Und auch selbst wenn er obsessed war, aber in diesen 8 Jahren ist er, und da, also sie ist ja 20, sie ist ja dann quasi auch, also wie erwachsen man mit 20 ist, lässt man jetzt dahingestellt, aber sie ist zumindest offiziell erwachsen. Und,
ja, das stimmt.
Und also da kann man ja auch, das kann man auch positiv sehen, so nach dem Motto, der gute Familienfreund, der dann eben ja einfach sich verliebt hat und so halt, stellt man das ja dann dar. Aber von außen ist es schon super creepy. Also
ja, mich auch.
Vor allen Dingen, wenn
und
man halt auch weiß,
Frau in,
wenn man
ist
weiß.
Ist die dritte Frau in Folge, die er mit 20 heiratet sozusagen.
Na gut, ich meine... Da können wir jetzt nicht viel sagen. Ich sage nur Leonardo DiCaprio und seine super jungen Dauerfreundin. Aber ich meine, das ist jetzt nichts unbedingt und auch heute nichts Ungewöhnliches. Super alte, sagen wir mal, Hollywood-Leute, die halt ganz, ganz junge Freundinnen oder Frauen haben. Aber wenn man halt weiß, dass er sein Leben lang quasi der Schwester gewidmet hat und dem und ihrem Durchbruch sozusagen, dann nimmt das Ganze halt einen anderen Kontext an, ja. Also so hätte man ja ihm noch den Benefit of the Doubt geben können, nach dem Motto, ja, Familienfreund, der sich dann halt zufällig in die Schwester verliebt, die aber die halt vom Typ her auch genauso ist wie ihre Schwester. Aber in der Kombination mit, er hat die ganze Zeit die Legacy der Schwester halt, also der verstorbenen Schwester, versucht halt durchzusetzen, nimmt es halt echt obsessive Züge an. Also schon, ja, wow. Ich fasse es nicht, ey, es ist ja unglaublich. Aber so ist es natürlich alles, Obsession hoch 10. Also, es ist unglaublich, ey. Man redet ja immer vom Moloch Hollywood, aber also, wow.
Ja, also, genau.
Interessant, aber auch, also, dass man irgendwie, oder was heißt Mann, also in den USA ist es vielleicht nochmal anders oder auch für Leute, die sich mit so Playboy und den ganzen Sachen vielleicht eher beschäftigen, aber dass sie so komplett irgendwie in der Vergessenheit verschwunden ist, oder? Also ich habe, wie gesagt, vorher auch irgendwie nichts groß von ihr gehört, beziehungsweise als ich dann, wie gesagt, das eine Bild gesehen habe, kam, also habe ich mich erinnert, dass ich da schon mal was von gehört habe, aber wenn du das jetzt irgendwem sagst oder so, weiß auch niemand groß.
Es ist kein Household Name. Es ist irgendwie kein Name, mit dem man sofort was anfangen kann und so.
Ja.
Und es ist ja auch irgendwie, abgesehen von diesen ganzen Filmen, die dann darüber produziert wurden, weil es ja irgendwie so eine, machen wir ja jetzt auch, eine spannende Geschichte ist. So für das System ist da nicht viel rausgekommen am Ende, ne? Dass da irgendwie weiß nicht, Leute ein bisschen selbstbestimmter mit ihrem Leben umgehen können oder mit dem
Agentensystem. Oder auch eine große Kritik am System Hollywood oder am System Playboy.
Genau.
Menschen und was nicht alles. Ja, ja, ja.
Ist ja da alles nicht rausgekommen bei. Ja.
Dafür ist die Gesellschaft wahrscheinlich zu patriarch und sexistisch. Ja, meine Güte. Ja, aber das war tatsächlich ein sehr spannender Fall. Gerade auch, weil das was einer war, den ich jetzt, mit dem ich gar nicht so vertraut war. Und weil es uns natürlich auch so ein bisschen so in diese Untiefen, sag ich mal, das berühmt-berüchtigten Playboy. Genau, Playboy-Milieus geführt hat. Ja, interessant. Und weiß man,
ja,
hat man irgendeine Reaktion oder irgendwas von der Familie von ihm.
Oder
wie heißt er denn nochmal, der Pimp?
Paul Snyder.
Ja, von Paul Snyder. Hat sich da noch irgendwer geäußert oder so? Nee.
Von dem weiß ich gar nicht, ob der, also von dessen Familie habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Also der war ja, als das Ganze losging, war er ja schon 26. Da hatte er ja schon ein paar Jahre hinter sich, wo er sich selbst irgendwie durchgeschlagen hatte. Also
da natürlich sehr jung. Also wenn man dann schon in diesem Milieu unterwegs ist, ja,
der
so
kam,
halb kriminell.
Ich, der kam auch nicht aus gefestigten Verhältnissen so. Ich glaube, der musste auch sehr früh lernen, sich da so durchzuschlagen. Und ja, wollte halt immer die Abkürzung nehmen oder wollte immer mehr sein, als er war. Ne? Also
ja, krass. Also dann war das heute eine weitere Folge in unserem inoffiziellen Spin-Off-Cast Hot Pink ermittelt.
Ja.
Ja, cool, sehr schön. Danke dir, dass du das vorbereitet hast und uns da so wunderbar durchgeführt hast.
Sehr gern.
Ja, und dann ist das unsere Folge für heute und dann schauen wir mal, was nächste Woche an Themen so drankommt. Bis denn, tschüss.
Bis dann, tschüss.